Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Hallo von meiner Seite auch. Ich habe mir heute ein Buch ausgesucht. Ein Buch, was ich noch nie so durchgeackert habe, wie dieses Mal. Und aber auch ein Buch, das in jeglicher Hinsicht ein besonderes Buch ist. Es ist das Buch, in dem der Name Gottes nicht einmal genannt wird. Es ist ein Buch, das hochgradig von Kritikern in die Mangel genommen wird. Und gleichzeitig ist es ein Buch, das voll ist von Gottes verstecktem und doch so sichtbarem Handeln. Und damit ist es auch mehr als relevant für unser Heute. Vielleicht hat der ein oder andere schon erraten, um welches Buch es geht. Es geht um das Buch Esther. Und ich möchte als erstes mit euch eintauchen in die Situation, in der wir uns befinden. Wir befinden uns circa 100 Jahre nach dem babylonischen Exil. Die Perser haben die Macht übernommen und den Israeliten stand es danach dann frei, in ihr Heimatland zurückzukehren. Aber einige, die hatten sich bereits so an das Leben gewöhnt, das passiert ja auch manchmal, ne, wenn man so länger in einem Land lebt, dass man sich daran gewöhnt, dort zu leben. Und die haben beschlossen, sie bleiben dort, sie gehen nicht zurück. Und darunter zählen auch die Vorfahren von zwei der Protagonisten unserer Geschichte, von Mordecai und Esther. Und der aktuell regierende König Ahasveras, oder auch in den Geschichtsbüchern bekannt unter Xerxes, ich habe euch mal ein schickes Bild mitgebracht. Das ist dieser Gute hier. Ja, wunderschön, ich weiß. Der hatte ziemlich viel Macht. Und der mochte das auch sehr gerne, das zur Schau zu stellen. Und damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Geschehen. Dieser Gute Ahasveras, der hat ein ordentliches Fest gefeiert, um das zu zeigen, was er alles hat. Und dieses Fest, das ging über 187 Tage. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich bin schon dankbar, wenn so nach zwei Tagen, so meistens das Längste, was es so gibt, sind ja so Hochzeiten, ne? Das ist so dann immer noch mit Polterabend, wenn der direkt vorher ist, dann haben wir noch das Fest, dann haben wir noch das Essen danach mit Aufräumen. Das ist somit das Längste, was es, glaube ich, gibt. 187 Tage. Also ich wäre schon nach zwei Tagen am Schlafen. Aber die haben ordentlich gefeiert. Und der wollte alles vorzeigen. Und am Ende dieses Festes, dieses ewig langen Festes, wollte er auch noch seine Königin vorzeigen. Weil die war besonders schön. Die Königin Vasti. Aber die hatte darauf nicht wirklich Lust, wie so ein Objekt behandelt, zur Schau gestellt zu werden, wie in so einem Schaukasten. Und die hat gesagt, nee, möchte ich nicht. Und es ging dann auch relativ schnell, dass sie entthront wurde. Wenn sie halt nicht kommt und auf den König hört, dann halt nicht. Legen wir mal hier. So. König also ohne Königin. Was machen wir? Wir suchen eine neue. So, der König wollte eine neue Königin haben. Er ließ sich also alle schönen jungen Frauen aus dem Reich holen. Und die schönste, jede durfte dann, wurde dann schick gemacht, ne? Das stellt man sich jetzt nicht so vor wie schön, so ein Schönheitswettbewerb, der vielleicht auch noch Spaß macht, eventuell. Nicht allen, aber den meisten. Sondern das war dieses, du hast keine Wahl, du musst hin. Und dann wirst du schön gemacht für eine relativ lange Zeit. Dann hast du eine Nacht mit dem König. Und in der Nacht muss der König Gefallen an dir finden. Und wenn er das tut, dann wirst du die neue Königin. Wenn er das aber nicht tut, dann kommst du zurück in den Harem. Du kommst nicht nach Hause, nein, das wäre ja zu schön. Nein, du musst trotzdem im Hof bleiben. Das war also nicht ganz so lustig, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und unter anderem, wir haben ja schon von einer der Protagonisten gehört, war auch die Esther mit dabei. Das ist die Esther, ja. Wie man sieht, die Esther wurde zur Königin gekrönt. Wider Erwarten gefällt Esther dem König so sehr, dass er sie zur Königin macht. Und während dieser Zeit verbirgt sie aber noch ihre jüdische Herkunft. Apropos Esther. Ich möchte einen kurzen Stopp einlegen und mir mal diese junge Frau ganz genau angucken. Diese junge Frau hat keine Eltern mehr. Sie hat also schon sehr früh ziemlich viel durchgemacht. Sie hat ihre Eltern verloren und ich finde damit auch ein Stück Heimat, weil mein Elternhaus ist für mich auch ein Stück Heimat. Dann hat ihr Cousin sie aufgenommen, Mordecai. Den sehen wir auch noch. Oh, ich habe sogar ein Foto mitgebracht. Das ist Mordecai. Ja? Dieser gute Mann, der Cousin von Esther, der hat sie aufgenommen bei sich. War dann also sowas wie ihr Stiefvater, könnte man meinen. Und dann sollte sie auf einmal schon wieder ihr neues Zuhause aufgeben. Ja, man sollte ja eigentlich meinen, dass ein Verlust, so wie der Verlust der Eltern im frühen Jahren, eigentlich schon reicht für ein Leben lang. Aber nein, sie muss zum Königshof und sie muss ihre Identität geheim halten. Und sie muss sich schon wieder an ein neues Zuhause gewöhnen. Und nichts von dem hätte sie wahrscheinlich freiwillig gewählt für sich. Und ich würde sagen, die Krönung der zur Königin, die war auch irgendwie alles andere als Freiheit. Und es kommt sogar noch mehr auf sie zu. Aber weiter in der Geschichte. Wir haben nämlich auch noch einen Antagonisten. Der Haman. Das ist der hier. Der hat auch schöne böse Augen, ne? Der war gar kein Perser ursprünglich, der war aber definitiv judenfeindlich gestimmt. Kommt ursprünglich aus der Gruppe der Kanaaniter, könnte man so sagen. Und der war definitiv judenfeindlich gestimmt. Und er hat den König sogar überzeugt, einen Erlass für die Vernichtung der Juden zu schreiben. Und jetzt kommt der gute Mordecai, den wir gesehen haben, ins Spiel. Der hat davon nämlich gehört und der hat dann zu Esther gesagt, Esther, geh zu dem König und bitte ihn, unser Volk zu retten. Und Esther hatte im ersten Moment Angst. Man sollte fragen, warum? Also ich meine, das ist ja dein Mann, vor den Treten, ist ja jetzt eigentlich nicht so das Problem. Aber das war damals ein bisschen anders als heute. Denn wenn man unaufgefordert zu dem König getreten ist, egal ob Königin oder nicht, dann kann das mit dem Tod enden. Aber Mordecai, der hat gesagt, der hat sie überzeugt und der hat gesagt, tritt vor den König, tritt vor den König. Und am Ende tut sie es tatsächlich. Und sie findet Gnade vor seinen Augen. Sie stirbt nicht, nein. Und diese ganze Geschichte, sie endet mit einem hängenden Haman und einem jubelnden jüdischen Volk. Und das Fest, das zur Rettung durch Esther und Mordecai, das wird noch heute gefeiert tatsächlich im Judentum. Das heißt das Purim-Fest. Das Purim kommt vom Würfeln, weil der Haman für den Erlass den Tag gewürfelt hat. Und deswegen feiern sie das immer noch, wo sie Geschichte vorlesen. Und das wird richtig, richtig groß gefeiert. Das war so ein kurzer Abriss zu der Geschichte. Und ich möchte mir genau zwei Aspekte genauer angucken. Und zwar einmal, wie es denn dazu kam, dass Esther sich entschieden hat, ihr Leben aufs Spiel zu setzen und dann von einem Gott, der handelt, scheinbar ja unsichtbar und doch sichtbar, vom Beginn bis Ende. Ja, eine sehr heftige Situation. Also Esther ist nun Königin und jetzt soll ihr Leben bald schon ein Ende nehmen. Mordecai fordert sie auf, vor den König zu treten. Für ihr Volk, für die Rettung. Ja, und wie reagiert sie? Ich habe schon gesagt, hatte Angst. Sie sieht sich als erstes voll konfrontiert mit der Macht des Königs. Er allein entscheidet, ob sie sich ihm nähern darf. Ja, es kann mit der Todesstrafe enden, sich dem König unerlaubt zu nähern. Esther ist eigentlich nur ein Objekt der königlichen Wünsche. Und ich finde, das ist für mich irgendwie etwas, was für mich heutzutage unvorstellbar ist. Wir haben in Deutschland, wir haben ja noch nicht mal einen König, ne? Wir haben Angela Merkel. Und in einigen Ländern gibt es tatsächlich auch noch König und Königinnen. Ne? Aber niemals müsste man ja Angst haben, dass wenn man vor die tritt und vor allem, wenn man der Partner der Person ist, ja, dass man umkommt. Niemals. Das sind ganz andere Situationen. Aber damals war das so. Und Esther hat Angst und ich kann das nur nachvollziehen. Mir würde es wahrscheinlich genauso gehen. Und trotzdem hat sie sich entschieden, diesem Auftrag nachzugehen, dem zu folgen. Aber wie kam es dazu? In dem Text, da werden zwei Welten geschildert. Es wird die gegenwärtige Herrschaft dieses persischen Königs geschildert und dieser Erlass gegen die Juden. Und gleichzeitig sehen wir eine zukünftige und gerechte Welt. Und Esthers Leben und Sterben werden davon abhängig sein, für welche Welt sie sich entscheidet. Davon ist Mordecai fest überzeugt, das sagt er ihr. Und er ist dabei sehr direkt. Ich habe euch mal die Stelle mitgebracht. Er sagt zu ihr: Denke mal nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist. Du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Aus dieser Überzeugung heraus formuliert er die Hoffnung und die Rettung für das jüdische Volk. Und gleichzeitig stellt er Esther vor die Entscheidung, das Leben und die Solidarität mit dem jüdischen Volk zu wählen oder zu sterben. Ich musste dabei an den Vers denken, der in Lukas 9, Vers 23 steht. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Und Esther trifft die Wahl für ihr Volk. Sie wird auf einmal handlungsfähig, ohne dass sie sich in den Machtverhältnissen, die ja immer noch da sind, aber sie sieht sich nicht mehr darin gefangen. Ihre Perspektive hat sich verändert. Und das durch die Entscheidung, welche Identität sie hat. Sie gewinnt ihre Freiheit und eine Kraft, die darin Ausdruck findet, dass sie es ist, die am Ende des Gespräches sogar zu Mordecai sagt, was zu tun ist. Und sie nimmt sogar die Worte in den Mund: Komme ich um, so komme ich um. Eine heftige Aussage, wie ich finde. Und heute? Ich würde sagen, wir haben einen riesigen Vorteil gegenüber Esther, jeder von uns, weil wir haben die Freiheit, uns zu entscheiden, wenn wir es möchten. Wir können uns jeden Tag für Jesus entscheiden. Und ich finde aber auch gleichzeitig macht es das so herausfordernd. Wenn ich weiß, dass Gott mir jederzeit vergeben wird, wenn ich es auch wirklich so meine natürlich, aber dann kann ich ja im Prinzip mein Leben lang so leben, ne, dahin leben, bis ich dann irgendwann auf dem Sterbebett liege, früher oder später, man weiß es nicht, und dann kann ich mich doch trotzdem wieder an Gott wenden. Ist ja auch okay, oder? Und ich habe da echt lange drüber nachgedacht. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich würde sagen, Gott verpasst dabei nichts, aber ich verpasse alles. Ich verpasse wahres Leben. Ich verpasse, Gott bereits jetzt zu erleben. Sein Wirken in meinem Leben und dem Leben von anderen zu sehen und zu erleben. Und das möchte ich nicht. Ich möchte definitiv jetzt schon mehr von ihm erleben, immer mehr. Und was sagt Esther zu Mordecai? Sie nimmt ja dann am Ende der Unterhaltung so das Zepter in die Hand und sagt: Fastet. Fastet, so wie auch ich fasten werde. Und dann werde ich vor den König treten. Und ich bin bei dem Wort Fasten hellhörig geworden, weil wir finden ja noch nicht mal das Wort Gebet in dem Ganzen, ja? Also in dem Buch, wir finden nicht das Wort Gebet. Nicht ein einziges Mal. Weder Gott noch Gebet. Und dann dachte ich, Fasten. Warte mal kurz. Da muss ich mal weiter forschen. Und Fasten war im Alten Testament, das kann verschiedene Bedeutungen haben, aber in dieser Situation war es eine Form der Demut, der Bitte um ein helfendes Eingreifen Gottes. Und dieses Fasten war damals verbunden mit Beten. Und es war dieses, ja, man könnte fast meinen, wie ich gehe auf die Knie und ich faste, Herr, greife ein, weil ich merke, ich kann es nicht. Das jetzt, wenn ich vor den König trete, das kann ich nicht machen, dass er mir gnädig ist gegenüber, dass er mir wohlgesinnt ist. Das kannst nur du, weil eigentlich bin ich praktisch tot. Und ich liebe dieses Zitat von Corrie ten Boom. Mut ist Angst, die gebetet hat. Ich habe das in den letzten Wochen so oft verinnerlicht, weil ich dieses Zitat so genial finde. Mut ist Angst, die gebetet hat. Und genau das haben sie getan. Esther und ihr Volk, sie fasten, sie beten und sie siegen durch Gottes unsichtbare und doch sichtbare Hand. Und obwohl Gottes Name überhaupt nicht benannt wird, so ist diese Geschichte voll von seinem Handeln. Esther und auch Mordecai, sie wissen, er ist der Einzige, der jetzt retten kann. Ja, und Mordecai ist sich mehr als sicher, dass er retten wird. Er sagt ja sogar, selbst wenn du, Esther, dich nicht dazu entscheiden wirst, Rettung wird kommen. Das lesen wir ganz klar. Denn er hat es versprochen und er wird es auch einhalten. Und gleichzeitig wird in dieser gesamten Geschichte Gottes uneingeschränkte und unfehlbare Fürsorge sichtbar. Egal was kommt. Und das Spannende ist, eigentlich ist das so eine perfekte Geschichte, wo sich alles einmal um 180 Grad dreht durch Gottes Handeln. Wir sind in einer Situation, wo Angst herrscht, wo sie wissen nicht, was kommt jetzt. Wird Gott helfen? Wird er eingreifen? Werden wir gerettet? Und dann dreht sich die gesamte Geschichte und er tut es. Er tut es. Und eigentlich ist es doch genau das, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat, oder? Eigentlich ist es doch genau das, was die Jünger erlebt haben, was wir jeden Tag erleben dürfen. Wenn wir denken, es ist ausweglos, wenn wir denken, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Und Gott kann das Rad um 180 Grad drehen. Genau das haben die Jünger erlebt, als er wieder auferstanden ist. Und dann kommt statt der Angst und der Einsamkeit jemand, der da ist, jemand, der rettet. Es ist jemand, der uns ein fleischernes Herz gibt. Und ich finde trotzdem, obwohl ich das weiß, fühlt es sich manchmal so an, als wäre Gott nicht da. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe diese Momente. Und dann frage ich, ey Gott, wo bist denn du eigentlich? Also bin ich blind? Ja, wahrscheinlich bin ich das, aber wo bist du? Ich habe das Gefühl, ich rede gegen eine Wand. Und dabei impliziere ich, dass er gar nicht da ist, obwohl das gar nicht stimmt. Das ist total spannend. Und ich denke, er ist nicht da, weil ich vielleicht gerade sein Wirken nicht sehe oder es spüre oder es fühle, ne? Also ich bin so ein Gefühlsmensch, ne? Wenn ich es gerade nicht fühle, ne? Und dabei ist er da, auch wenn ich denke, ich fühle ihn gerade gar nicht. Weil er ist so viel mehr als nur mein Gefühl. Noch eine spannende Sache. Apropos Gebet. Wir beten ganz oft, also ich bete ganz oft, ihr könnt ja mal gucken, ob ihr das auch so macht. Gott, ich bitte dich, dass du bei der Person bist. Sei bei meiner Schwester, wenn sie ihre Prüfungen hat und so. Ich bete dann noch ein bisschen mehr, ne? Aber das ist so das. Dabei ist er ja eigentlich schon längst da. Die Frage ist aber, bin ich da? Ist mein Herz da? Ist es auf? Und ich dachte dann, ey, vielleicht muss ich wirklich einmal mein Gebetsleben überdenken. Das mal hinterfragen, was ich genau bete. Mal mehr Danke sagen, dass er da ist und dafür bitten, dass er mir hilft zu sehen, dass er da ist. Und auch, dass er mich erinnert daran, dass er mir versprochen hat, dass er immer da sein wird. Eine Freundin von mir, die hat seit einem halben Jahr, spricht sie sich regelmäßig Gottes Versprechen über ihr Leben aus. Sie sitzt dann in ihrem Zimmer. Das dauert auch teilweise mal so 3 Stunden, wenn die frei hat. Geht super. Und dann schreibt sie sich alles auf, all die Versprechen und alles, was Gott uns zugesagt hat. Und dann spricht sie sich das laut zu. Sie hat gesagt, sie wird das so oft machen, bis sie die so verinnerlicht hat und die nicht mehr aus ihr rausgehen. Ich finde es irgendwie cool. Ist mal was anderes. Und ich finde, ich musste da an einen Psalm denken, der steht in 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Verstehe mich und begreife, was ich denke. Und ich finde, das sagt es so genau aus, so passend aus. Herr, ich weiß gerade nicht, wo du bist. Ich weiß eigentlich, dass du da bist. Aber Herr, erforsche mein Herz und hilf mir da. Hilf mir wieder zurück zu dir. Und ich glaube aber auch gleichzeitig ist Glaube ein lebenslanger Entscheidungsprozess. Und er ist herausfordernd, ja. Und er ist verändernd, ja. Und wie ich letzte Woche gesagt habe, systemsprengend. Durchaus, sehr cool. Und auch um 180 Grad wenden, das kann er auch sein. Und gleichzeitig dürfen wir bei all dem vertrauen, wenn wir Angst haben, wenn wir unsicher sind, was das für uns bringt, dass Gott zu seinem Versprechen stehen wird. Und ich habe euch ein Vers, das sind zwei Verse aus 1. Petrus 1, das 8 bis 9 mitgebracht. Ein schöner, ich stelle mich mal ein bisschen zur Seite, damit ihr es lesen könnt. Ich lese ihn einmal vor. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die schon von der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. Denn ihr empfangt, was das Ziel eures Glaubens ist. Eure endgültige Rettung. Ich lese es noch einmal vor. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt noch nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Die Rettung für alle Ewigkeit. Und ich glaube, wir können ihn jetzt schon sehen. Das wäre meine Ergänzung dazu. Aber ich finde, das ist so ein Ermutiger, weil es manchmal meinen Blick hebt von dem, in dem ich jetzt gefangen bin, hoch zu dem, was sein wird und aber auch hoch zu dem, was ich jetzt schon erleben kann. Und ich denke mir dann, mir ist es mehr als wert, jetzt schon Schritte zu gehen im Glauben mit seiner Hilfe. Alleine kann ich das sowieso nicht, aber muss ich auch gar nicht. Finde ich super. Denn das will ich auf gar keinen Fall verpassen. Amen.